NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. August 1919. Die Weimarer Verfassung tritt in Kraft.
Im Sommer sind die Gassen in Weimar voll mit Touristen. Vor dem Nationaltheater lassen Goethe und Schiller das Gewitter der Selfies über sich ergehen. Vom unteren Ende des Platzes klingt Baulärm herüber. Was ist das für ein Raum?
Das wird das Café mit Shopbereich. Wir haben hier auch einen Außenbereich, den sogenannten Künstlergarten, den werden wir auch bespielen mit Terrasse, mit Bühne und so weiter. Also als Ort der Kultur auch.
100 Jahre nach ihrer Gründung erhält die Weimarer Republik ein eigenes Museumsgebäude.
Dann haben wir hier das Foyer, wo das Ticketing abläuft und die Leute ankommen. Da drüben entsteht der sogenannte Prolograum. Da wird eine 160-Grad-Kinowand eingebaut, wo man einen Führungsfilm schaut. Dann haben wir halt die Ausstellung. Das sind etwas über 200 Quadratmeter. Ist jetzt nicht viel. Aber wir haben ein Konzept, wo wir diese Fläche maximal ausnutzen, auch mit vielen Multimedia-Inhalten.
Endspurt der Bauarbeiten für das Haus der Weimarer Republik im ehemaligen Bauhausmuseum. Fast genau dort, wo die demokratische Verfassung für die erste deutsche Republik geschrieben wurde.
Mein Name ist Stefan Zenker, ich bin Historiker und Geschäftsführer des Vereins Weimarer Republik.
Der 2013 gegründete Verein will zeigen, dass die Republik mehr war als der angebliche Sündenfall, der Hitler den Weg bahnte. Jahrzehntelang haben verbohrte Ideologen den Blick verstellt auf das, was die Weimarer Republik auch war. Das Land mit der modernsten Verfassung der Welt.
Die DDR hatte natürlich überhaupt kein Interesse daran zu erinnern, weil das war ja hier für die SED war das ja das Verräterparlament, das die Revolution verraten hat. Und von daher war bis 1990 keine richtige Chance da,
sagt Stefan Zenker.
Die Nationalsozialisten hatten auch tief ins deutsche Gedächtnis eingebrannt, diese negative sogenannte Systemzeit der Weimarer Republik. Da hat auch vieles überdauert, länger als man das sich gedacht hat.
Auch die Bundesrepublik hat sich lange schwer getan.
Bonn ist nicht Weimar,
sagte man. Sollte heißen, mit dem Grundgesetz sei eine Entwicklung wie in Weimar ausgeschlossen. Zenker hält nichts davon, Geschichte im Rückspiegel zu betrachten.
Es ist für uns wichtig, Geschichte in Fahrtrichtung zu erzählen.
Die Geschichte der Weimarer Verfassung beginnt im Chaos. Der Erste Weltkrieg verloren, der Kaiser abgetreten. Revolution. Arbeiter- und Soldatenräte streben nach Macht.
Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
Ruft Philipp Scheidemann, SPD, am 9. November 1918 in Berlin der Menge zu. Provisorische Reichsregierung ist der Rat der Volksbeauftragten mit dem SPD-Mann Friedrich Ebert an der Spitze. Schon nach wenigen Tagen wird er von dem Staatsrechtler Hugo Preuß im Berliner Tageblatt herausgefordert. Was sie denn sein wolle, diese Republik?
Volksstaat oder verkehrter Obrigkeitsstaat?
Dazwischen müsse sich das Reich jetzt entscheiden und das Bürgertum gleichberechtigt an der Neuorganisation des Staates beteiligt werden.
Mitten in der Revolution einen regierungskritischen Artikel zu schreiben, ist eine gefährliche Sache,
sagt Professor Michael Dreyer.
Ich bin Politikwissenschaftler an der Universität Jena, bin Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik dort und Vorsitzender des Vereins Weimarer Republik in Weimar.
Michael Dreyer hat eine Biografie über Hugo Preuß geschrieben, einen der wenigen demokratisch gesinnten Staatsrechtler dieser Zeit, dem sein Zeitungsartikel einen erstaunlichen Karrieresprung beschert.
Die sofortige Berufung in ein Ministeramt. Am nächsten Tag lässt Ebert Preuß kommen und am Abend ist Preuß Minister.
Hugo Preuß hat bis jetzt nur im Berliner Stadtteilparlament Politik gemacht. Jetzt schreibt er den Verfassungsentwurf für das neue Deutschland. Er nimmt Anleihen an der sogenannten Paulskirchenverfassung von 1849, an der englischen Selbstverwaltung, den Revolutionsverfassungen Amerikas und Frankreichs. Es eilt. Die neue Verfassung soll fertig sein, bevor der erwartete Diktatfrieden der Siegermächte die Lage grundlegend ändern könnte. 3 Wochen später legt Hugo Preuß einen Entwurf vor.
Konsequenter Aufbau des Staates von unten nach oben. Garantie der kommunalen Selbstverwaltung. Einführung eines demokratischen Wahlrechts. Zweikammernsystem. Parlamentsverantwortlichkeit der Regierung. Volksgewählter Reichspräsident. Anerkennung des Völkerrechts.
Vor allem wird jetzt der Reichstag, die Vertretung des deutschen Volkes, in den Mittelpunkt gestellt. Und wann immer es Schwierigkeiten gibt zwischen den obersten Reichsorganen, wird das Volk als Schiedsrichter quasi aufgerufen in Volksabstimmungen, in Wahlen und so weiter.
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung können neben den Soldaten zum ersten Mal auch Frauen mitwählen und sich wählen lassen. Eine der 37 weiblichen Abgeordneten ist Marie Juchacz, die wegen des legendären August Bebel in die SPD eingetreten ist.
Es war der Sozialdemokrat August Bebel, der die soziale Stellung der Frau unter der Herrschaft des Kapitals aufzeigte.
Die SPD wird in der Nationalversammlung mit Abstand stärkste Kraft. Zusammen mit dem katholischen Zentrum und der linksliberalen DDP kommt sie auf 3/4 der Sitze. Beraten wird in Weimar, der Stadt der Dichter Goethe und Schiller, in Thüringen. Das demonstriert die Abkehr vom preußischen Militarismus. Und hier kann man die Revolutionswirren draußen halten.
Weimar ist ja eine kleine Stadt ohne Industrie, das heißt auch ohne Arbeiterschaft, die potenziell Aufstände machen konnte, so wie in Berlin. War auch von den Verkehrswegen her relativ gut einzugrenzen und so ein Sicherheitskordon hat man rund um die Stadt geschaffen.
Am 6. Februar 1919 tritt die Versammlung im Nationaltheater zusammen, um die Verfassung auszuarbeiten, beobachtet von Presse aus aller Welt.
Arbeitszimmer und Telefonzellen füllen die hohen Nebenräume. Von hier aus gehen alle die klugen und minder klugen Worte in die Welt, die unten gesprochen werden auf der Bühne, die jetzt die Tribüne des deutschen Volkes ist.
Das Volk als Ganzes wird von jeder Bevormundung befreit.
Eduard David, der Präsident der Nationalversammlung.
Möge von Weimar eine Flamme ausgehen, die die Herzen unseres Volkes erwärmt, die ihm neuen Lebensmut und die Kraft aus dem finsteren Tal der Gegenwart den Aufstieg zu finden zu einer lichteren, glücklicheren Zukunft.
Die Nationalversammlung berät oft zweimal täglich, bis tief in die Nacht. Für den Pendelverkehr nach Berlin stellt die Bahn sogenannte Parlamentszüge bereit. Akten und Zeitungen kommen von dort mit dem Flugpostdienst, der ersten zivilen täglichen Fluglinie der Welt.
Schnell wird die Post nach Weimar gebracht, wo nach wenigen Minuten die neuesten Berliner Zeitungen auf den Straßen verkauft werden.
Viele wollen bei der Ausarbeitung von Hugo Preuß' Entwurf Einfluss nehmen.
Inzwischen hatten die einzelnen Länder mitgewirkt und sie hatten eine kräftige Föderalisierung durchgenommen. Und das wird eigentlich alles wieder zurückgenommen von der Nationalversammlung. Also die Sonderrechte, die Bayern gerne reingeschrieben hätte, die gibt's nicht am Ende der Verfassung.
Auch die Zerschlagung des mächtigen Landes Preußen, zu der Hugo Preuß geraten hat, kommt nicht durch. Schon nach 3 Monaten und 4 Tagen steht die endgültige Fassung.
Artikel 1. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Der Kern? Eine konsequente Parlamentarisierung des Reiches.
Artikel 3. Die Reichsfarben sind Schwarz, Rot, Gold.
Allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlen zum Reichstag.
Artikel 21. Die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.
Die Staatsgewalt ist auf Reichspräsident und Reichskanzler verteilt.
Artikel 41. Der Reichspräsident wird vom ganzen Volke gewählt.
Die Länder sind in der 2. Kammer vertreten, dem Reichsrat. Dazu kommt ein umfangreicher Katalog an Grundrechten.
Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich.
Alle Deutschen genießen Freizügigkeit.
Postgeheimnis, Meinungs-, Versammlungs- und Glaubensfreiheit.
Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit entsprechen, mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle.
Der Staat strebt danach, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung zu sichern.
Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten.
Was absolut innovativ war und was zum Teil auch weit über den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes hinausgeht, gerade die sozialen Rechte und wirtschaftlichen Rechte, die da drin stehen, die gibt es zu diesem Zeitpunkt nirgendwo sonst.
Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens unter dem besonderen Schutze der Verfassung. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter.
Und da zu sagen, dass der Mann eben nicht das natürliche Oberhaupt der Familie ist, sondern dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau Basis der Familie ist, das ist schon ein enormer Fortschritt.
Natürlich formulieren viele Artikel nicht die Wirklichkeit.
Das sind Programmartikel und man hätte sie nach und nach verwirklichen können. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt 1919 gibt es auch keine einzige Verfassung der Welt, in der Grundrechte unmittelbar einklagbares Recht sind.
Mit Mitten in den Schlussspurt platzt der Versailler Vertrag. An ihm zerbricht die erste Regierungskoalition, weil die DDP den Vertrag ablehnt. Bei der Verfassung aber hält die Zusammenarbeit. Ende Juli wird sie mit breiter Mehrheit von der Nationalversammlung angenommen. Am 14. August 1919, heute vor 100 Jahren, tritt sie in Kraft.
Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen.
Reichspräsident Friedrich Ebert.
Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Diese haben sie geschaffen. Gemeinsam wollen wir sie festhalten.
Und Ebert hält sie fest in den Jahren, die ihm noch bleiben. In denen die Weimarer Republik von einer Krise in die andere taumelt, geführt von einem Kabinett, in dem kein einziges Mitglied mit Regierungserfahrung sitzt. Kommunistische Aufstände, Ruhrkampf, Hyperinflation, Hitlerputsch. Im Katastrophenjahr 1923 ist Eberts stärkstes Instrument der Verfassungsartikel 48.
Wie hätte die Weimarer Republik überleben sollen, dieses Jahr ohne den Artikel 48?
Der Reichspräsident kann, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten.
Der Reichspräsident kann Grundrechte vorübergehend außer Kraft setzen und den Reichstag auflösen. Der Artikel 48, so der SPD-Mann Otto Braun, ist nur für Notfälle.
Dann, aber auch nur dann, muss das Notventil der Verfassung für so lange Zeit geöffnet werden, bis der akute Notstand beseitigt ist, den das Parlament nicht meistern konnte oder nicht meistern wollte.
Man sieht an der Amtsführung von Ebert, wie diese Notverordnungen angewendet werden zum Schutze der Republik.
Mehr als 100 Mal setzt Ebert den Artikel 48 ein.
Die Weimarer Reichsverfassung hat sehr, sehr gut funktioniert, nicht zuletzt dank des Artikels 48, der im Übrigen völlig unumstritten war in der Weimarer Nationalversammlung.
1925 stirbt Ebert mit 54 Jahren an einer verschleppten Blinddarmentzündung. Gerade jetzt, wo die Republik in ruhigerem Fahrwasser ist. War sein früher Tod entscheidend für ihren Untergang?
Ebert hätte, wenn er 1925 nicht gestorben wäre, 1930, 1932 noch bequem Reichspräsident sein können. Es gibt nicht den Hauch einer Chance, dass Ebert jemand wie Hitler jemals zum Reichskanzler ernannt hätte.
Eberts Nachfolger Paul von Hindenburg ist eine Ikone des Kaiserreichs.
Es lebe seine Majestät, der Kaiser und König! Hurra!
Hat Hindenburg früher als Generalfeldmarschall gerufen. Und ein Demokrat ist er auch 1925 nicht.
Die Eliten in der Politik, wie Hindenburg, Militärs sowieso, auch meine Standesgenossen, Universitätsprofessoren, die sind alle rechts. Die Verwaltung, die Richter, die kommen überwiegend noch aus dem Kaiserreich. Die Studenten sind noch rechter als ihre Professoren. Ein erheblicher Anteil der Elite sind geschworene Feinde der Demokratie.
1930 sehen Hindenburg und seine Berater ihre Chance, als die Regierungskoalition an einer eigentlich zweitrangigen Frage zerbricht.
Natürlich wollten die keinen Zweiten Weltkrieg und keinen Holocaust. Aber sie wollten die Republik zerstören.
Hindenburg installiert den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, der im Reichstag gar keine Mehrheit hat, als Kanzler.
Und von da ab sind wir im Staatsstreich, der dann beendet wird durch die Ernennung Hitlers.
Mit Brüning und dessen Nachfolgern höhlt Hindenburg systematisch die parlamentarische Demokratie aus und missbraucht den Artikel 48, indem er seine Präsidialkabinette weitgehend mit Notverordnungen regieren lässt und den Reichstag mehrfach auflöst. Im Geheimen wird eine neue Verfassung geplant, die eine Rückkehr zur Monarchie anstrebt. Adolf Hitler soll auf diesem Weg nur eine Nebenfigur sein. Darum ernennt ihn Hindenburg Anfang 1933 zum Reichskanzler. Woran ging die Weimarer Republik zugrunde?
Die Idee, dass die Verfassung irgendwie schuld sei an ihrem eigenen Ende, das ist eine Idee, die keine Unterstützer mehr findet,
sagt Michael Dreyer. Er will mehr darüber wissen, wer damals, warum, wie gehandelt hat.
Wir wissen noch fast gar nichts. Es ist enorm wenig geforscht.
Demokratie, meint der Politikwissenschaftler aus Jena, erhält sich nicht von selbst. Sie muss immer wieder gestiftet werden.
Das ist letzten Endes auch der Sinn des Hauses der Weimarer Republik, zu zeigen, wie eine Demokratie in Gefahr geraten kann, zu zeigen, wie sie sich auch wehren kann dagegen und wie sie auch die Bürger braucht, um sich erfolgreich dagegen zu wehren.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an die Weimarer Verfassung, die heute vor 100 Jahren in Kraft trat. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.